Ja, Zapita, du hast es schon gesagt, Kaltstart. Und trotzdem habe ich das feste Vertrauen, ihr seid voll all in und geht sofort voll mit rein. Und ihr braucht es nicht. Es ist kein Kaltstart für euch. Vielleicht habt ihr es gemerkt, das Boot ist weg da drüben. Ja, wir sind ja so voll traditionell in unserer Region und es muss immer so sein, wie es schon immer war. Das Boot ist weg. Wer hat es von euch gemerkt heute? Ach du Scheiße, wir sind doch nicht so traditionell, wie ich dachte. Unsere Jonah-Serie ist mit dem heutigen Tag ans Ende gekommen. Wer es nicht weiß, wir haben uns seit nach dem Sommer mit einem Propheten, einem Mann Gottes aus dem Alten Testament beschäftigt, aus den ersten Seiten oder aus dem ersten Teil der Bibel. Und dieses Buch haben wir so durchgenommen. Und mit dieser Person haben wir uns beschäftigt. Und der letzte Satz des Buches ist eine Frage gewesen, die uns beschäftigt hat vor 2 Wochen. Nämlich die Frage, die Gott seinem frommen Propheten stellt und die er uns stellt. Und diese Frage war: Sollte ich nicht weinen? Sollte ich nicht weinen? Sollte ich nicht Mitleid haben wegen dieser großen Stadt, in der 120.000 Menschen leben? Gott weint. Ich weiß nicht, ob das in dein Hirn überhaupt reingeht. Dominik hat uns letztes Mal herausgefordert, dass Gott Emotionen zeigt und dass er weint. Und dieser letzte Satz des Buches steht ganz bewusst dort und er fordert eine Reaktion. Natürlich zuerst von dem Propheten, von Jona. Gott sagt so etwas wie: Jona, du weinst über den Verlust deiner Komfortzone. Dein Sonnenschutz ist gerade kaputt gegangen. Wenn du da warst, hast du das gecheckt? So dieses, es ist ein Baum gewachsen, unter dem er sich in übelst brütender Hitze im Schatten flüchten konnte. Du weinst, dass dein Sonnenschutz kaputt ist, um den du dich nie gekümmert hast. Dein Herz hängt sich an Nebensächlichkeiten, die nicht auf deinem Mist gewachsen sind. Weißt du, Jona, mein Herz hängt an Menschen, die ich liebe und die ich gemacht habe. Die große Frage ist jetzt: Wie reagiert Jona? Was kommt jetzt am Ende des Buches? Läuft er wieder weg wie am Anfang? Aufs Meer raus, nur weg von diesem Gott? Ich habe mir das so gefragt. Wie geht das Buch aus? Viele Jahre später erzählt Jesus Christus, er nimmt sozusagen diese Story als Anknüpfungspunkt und erzählt eine ähnliche Geschichte. Ein ebenso verbitterter und zorniger und engstirniger und selbstgerechter älterer Sohn beschwert sich bei seinem Vater. Und wenn man diese Geschichte, die Jesus den Menschen erzählt, näher reinguckt, merkt man, okay, er erzählt von dem älteren Sohn und erzählt von dem Vater. Und der Vater, der steht für Gott, er weint. Und der Sohn beschwert sich voller Zorn wie Jona. Er bleibt draußen, er will nicht mit auf die Party gehen, er beschwert sich bei seinem Papa und er sagt: Wie kannst du den da, so nennt er seinen Bruder, wie kannst du den da reinlassen? Obwohl der alles falsch gemacht hat und er hat sich durchgeschlafen und er hat dein Erbe verprasst und er hat erklärt, dass du tot bist, wie kannst du nur Erbarmen und Liebe haben für den? Und vom Vater, von diesem Gott, kommt ein ähnliches Statement wie am Ende des Buches Jona. Dann heißt es, also in ähnlichen Worten, ich habe das als Zitat, aber mein Sohn, und man kann sich vorstellen, wie der Vater die ausgestreckte Hand hinhält. Aber man musste doch jetzt fröhlich sein. Es muss doch jetzt eine Party geben. Man musste sich doch jetzt freuen, denn dein Bruder war tot und jetzt lebt er. Und er war verloren. Und ist gefunden worden. Und es ist so eine Einladung an diesen älteren, verbitterten, hartherzigen älteren Bruder: Komm rein, feier mit uns. Und natürlich sprengt das unser Gottesbild, in Gott, der Party feiert und der sich freut. Wie reagiert wohl der Sohn? Und ich bin mir sicher, ziemlich sicher, wie Jona reagiert hat. Der Sohn im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Warum? Woher wissen wir eigentlich? Ich habe mich gefragt, woher wissen wir eigentlich, dass Jona in diesem Boot war? Woher wissen wir, dass er von einem Fisch verschluckt wurde und dort verzweifelt betete? Woher wissen wir, dass er zornig war auf Gott? Dass er mehrmals sterben will? Woher wissen wir, dass er von Gottes Liebe predigt, aber die Menschen hasst? Woher wissen wir, dass er als frommer Prediger am liebsten abhauen möchte von Gott? Woher wissen wir das? Der Punkt ist, Jona muss sein Herz vor jemand ausgeschüttet haben. Er muss es jemand erzählt haben. Er muss jemand gesagt haben, was wirklich mit ihm los war. Und ich habe mich gefragt, wie muss jemand drauf sein, der ganzen Welt zeigt, was für ein Idiot er ist? Wie muss jemand drauf sein? Das macht doch keiner. Ich meine, wir hüten doch alle unsere Geheimnisse. Und manchmal dürfen unsere Partner nicht mal auf unserem Smartphone gucken, was wir dort haben. Und wir haben doch alle unsere dunklen Ecken. Und wir zeigen doch uns nur von der besten Seite. Und übrigens haben wir deswegen unsere Gesellschaft auf so einen Stress. Und die Sozialkritiker und Leute, die sich auskennen, die Soziologen, reden immer wieder von Optimierungswahn. Wir müssen uns medial darstellen. Wir müssen uns auch so darstellen. Wir müssen uns optimieren. Wir können uns gar nicht leisten, dass jemand unsere Schatten, unsere Fehler, unsere Flecken sieht. Das, was wir wirklich sind, das können wir uns nicht leisten. Und da ist so eine Diskrepanz, die ich feststelle. Auf der einen Seite, wir wünschen uns mehr Echtheit. Wir wünschen uns, dass wir wirklich so sein können, wie wir sind. Wir wünschen uns Nähe in Beziehungen und wir ahnen, wenn wir ehrlich wären, dann würde das diesen Optimierungswahn, dieses immer was darzustellen zu müssen, diesen Stress, äußerlich was sein zu müssen, reduzieren, dann würden wir befreiter leben. Das würde uns helfen. Aber warum fällt uns das so schwer? Warum konnte das Jona? Wie muss jemand sein und was muss jemand haben, dass er authentisch leben kann? Ich habe eine Feststellung gemacht, vielleicht ist es eine Theorie oder eine These, sage ich mal. Und ich habe das so euch mal als Zitat gegeben. Das ist meine Überzeugung. Nur wer weiß, wer er ist, kann es sich leisten, echt zu sein. Nur wer sich freudig Gottes Liebe, einer größeren Liebe, sicher ist, kann demütig zu seinen Fehlern stehen. Nur jemand, der zutiefst überzeugt davon ist, dass er zur gleichen Zeit total verloren ist und nicht gut ist. Das war ja der Punkt bei Jona. Nach außen vieles gut, aber im Herzen tief verborgen vieles schlecht. Zur gleichen Zeit total verloren. Und auf der anderen Seite absolut angenommen. Und das zur gleichen Zeit von Gott. Absolut verloren und absolut angenommen. Fromm Deutsch, nur jemand, der davon überzeugt ist, nicht meine Taten und das, was ich an Outstanding, an Output habe, was andere von mir sehen, ist mein Leben, worauf ich meine Identität baue, sondern wenn ich nur tiefer verstehe das Evangelium, die gute Botschaft, dass Gott mich liebt, nicht weil ich gut bin, sondern weil er gut zu mir ist. Und das tiefer in sein Herz sinken lässt, der kann so auftreten wie Jona. Die Liebe von Gott verändert Jonas Einstellung. Und wenn das Jona verändern kann, dann kann das alle verändern. Und es kann mich verändern. Und es kann dich verändern. Wir werden als Kirche immer wieder gefragt, manchmal direkt nach dem Gottesdienst und das nicht nur ein oder zwei oder dreimal, sondern immer mal wieder, wie könnt ihr als Kirche, ich spüre das, dass ihr echt seid. Wie könnt ihr euch das leisten, dass ihr so ehrlich seid? Das spricht mich an. Da fühle ich mich nicht mehr als einziger Versager, nicht mehr als einzig dummes schwarzes Schaf. Mir geht's auch so. Das haben viele von euch schon gesagt. Wisst ihr, die Antwort liegt genau darauf oder genau darin. Wir durften etwas an der Oberfläche kratzen, etwas tiefer verstehen, wer wir ohne Gott sind. Wir sind verloren. Wir brauchen ein Licht, das kommt, um unser Leben erhält, uns rettet. Aber wir durften gleichzeitig verstehen, ich durfte das verstehen und schmecken, wie teuer und wertvoll ich bin in Gottes Augen. Unabhängig davon, was ich tue oder leiste oder mache oder welchen Eindruck ich schinde, was ich erreicht habe, wie viel Erfolg ich habe. Ein Theologe aus dem zweiten Teil der Bibel, Paulus, ein ganz Intellektueller der damaligen Zeit, hat sein Leben gegen die Wand gefahren und kommt dahin, dass er versteht, diese Liebe Gottes gilt für mich. Und er hat einen Satz, wo er sagt, wo er genau das ausdrückt, er sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch das, was Gott in seiner Liebe, wie er sich zu mir herablässt, das ist meine ID, das ist meine Identität, dadurch bin ich, was ich bin. Ich definiere mich darüber, wer ich in Gottes Augen bin. Und dann bringt er so einen Satz, und dann bin ich fast am Ende. Römer 1,16, da sagt, deswegen schäme ich mich dieser guten Botschaft nicht. Das Evangelium ist die gute Botschaft, dass Gott etwas für uns tut, nicht, dass wir etwas für Gott tun. Ich schäme mich nicht, denn in dieser Botschaft kommt Gottes Kraft zur Geltung, die jeden rettet. Die Frommen zuerst und dann auch die Gottlosen. Und dieses Evangelium, diese gute Botschaft, an die erinnern wir uns zu Weihnachten. Es ist Gott, der nichts und niemand braucht, seinen Thron verlässt, seine Villa, um uns nahe zu sein, um sich mit uns zu verbinden, um eine Beziehung zu suchen, seine Liebe zu zeigen. Und das aus freiem Willen, er braucht uns nicht. Er ist völlig frei. Er braucht uns nicht zu seinem Glück. Er braucht dich nicht, aber er will dich aus freiem Willen. Dass Gott seine Versprechen wahrmacht, die er Jahrhunderte vorher schon gesagt hat, wie so ein Romanautor, der an seiner großen Story schon immer wieder mal so irgendwie das Ende aufblitzen lässt. Schon immer wieder mal in der Bibel verspricht Gott, dass er einen Retter sendet, der sich quasi daran hält, an seine Prophezeiung, dass er sich klein macht, um uns groß zu machen, dass er arm wird, um uns reich zu machen. Dass Gott sich quasi verwandelt, eine Metamorphose passiert, dass Gott sich wirklich in ein Baby verwandelt und in eine Krippe legt, wo Tiere draus fressen, um uns zu verwandeln, um uns zu verändern. Dass er am Ende seines Lebens seine Unschuld verliert, weil er voll wird mit deiner Schuld, mit deiner Verlorenheit, dass er verloren wird. Und dass er dann stirbt, damit wir leben. Dass er verlassen wird von Gott, damit wir nie wieder verlassen sein müssen. Und dass er tatsächlich dein und mein Gott sein möchte. Dein Gott. Und mein Gott. Dass ich mit dir verbinden will. Das ist die Kraft Gottes. Das ist die gute Botschaft. Das ist Weihnachten. Das ist die Kraft Gottes, die in uns was verändern kann. Die uns anders macht. Die uns von innen heraus zu anderen Menschen macht. Und die heute und hier und jetzt dich und mich verändern kann. Und die Frage ist, wenn diese ausgestreckte Hand Gottes da ist und sagt, komm doch mit rein. Komm zu mir. Ich möchte dich verändern. Ich möchte, dass du eine Beziehung zu mir erlebst. Was machst du damit? Gehst du rein? Möchtest du das? Erlebst du das? Bist du Gottes Sohn? Bist du sein Kind? Hast du eine Beziehung zu ihm? Ich möchte dich herausfordern, dass du Weihnachten 2019 in diese Hand einschlägst und sie packst und greifst. Es ist kaum auszumachen, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm geben.